Ja, wir wollen mit unserem nächsten Thema auch weitermachen. Wir haben ja letzten Mittwoch betrachtet, wie Josef und Maria mit dem Kind Jesu auch nach Ägypten geflohen sind. Und nun wollen wir aus Matthäus 2 wird uns jetzt die nächste Begebenheit, der Kindermord von Bethlehem, berichtet, und zwar in den Versen 16 auch bis 18. Das Ganze hat stattgefunden in Bethlehem oder auch in seiner Umgebung. Und was unsere Zeitrechnung anbelangt, so muss es so das vierte Jahr auch vor Christus gewesen auch sein. Nun wollen wir aber uns mit dem Text auch beschäftigen, Matthäus 2, ab dem 16. Vers. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen worden war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem und in der ganzen Gegend töten, die zweijährig und darunter waren, entsprechend der Zeit, die er genau von den Weisen erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist vom Propheten Jeremia, der spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Klagen, Weinen und Heulen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr. Ja, eine Geschichte, die, glaube ich, für jeden Menschen, für die Eltern, eigentlich ja, herzzerreißend auch ist. Aber wir wollen wirklich der Reihe nach auch durchgehen. In dem 16. Vers wird uns berichtet, dass Herodes, er hat ja den Weisen den Auftrag gegeben, sie sollen doch den König, den sie ja gesucht haben, den sollen sie doch ja, finden. Und wenn sie ihn gefunden haben, dann sollen sie zurückkommen und es ihm, dem aktuellen König, doch auch berichten. Und hier haben wir nun der erste Gedanke. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen worden war. Bethlehem liegt ungefähr 9 Kilometer von Jerusalem entfernt. Das ist jetzt nicht sehr weit. Wie viel Zeit hat Herodes den Weisen zugestanden? Wir wissen es nicht, ja, es steht nirgends drin. Hat er gerechnet mit 2 Tagen, dass sie einfach mal darüber gehen, finden das Kind und am nächsten Tag schon zurückkommen? Es wird nirgends uns etwas auch berichtet. Fakt ist aber, dass eine gewisse Zeit ins Land gegangen ist und dass er wohl hingeschickt hat, um zu forschen, wo sind eigentlich die Weisen geblieben. Und wir haben ja betrachtet schon, es sind ja nicht 2 oder 3 Einzelpersonen gewesen, die sich irgendwie verlaufen, sondern das war ja ein ganzer Tross von Leuten gewesen, mit Kamelen, mit allen Dienern und so weiter. Ja, das heißt, so eine Karawane, die ist schon sehr sichtbar. Ja. Und somit konnte er wohl ziemlich schnell auch die Auskunft bekommen, dass die Karawane eben nicht nach Jerusalem zurückgekehrt ist, sondern einen anderen Weg auch gegangen ist. Und hier aber so der Gedanke, als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen worden war. Das klingt ja sehr schlimm, oder? Wenn man betrogen wird. Man hat vielleicht irgendeine Abmachung gemacht und dann ja, wird man vielleicht hintergangen. Also man wird eben auch betrogen. Und wenn man, ich sage mal so, der Sinn ist ja der, wenn man betrogen wird, dann hat man ja einen gewissen Schaden, ja, will ich mal so sagen. Aber hier ist es doch ganz, ganz anders, oder? Herodes hat doch ganz, ganz andere Absichten gehabt. Er hat doch nichts Gutes gehabt, ja? Gott hat hier eingegriffen, hat den Weisen das Herz gelenkt. Er ist ja ihnen erschienen, hat gesagt, zieh den anderen Weg. Aber für Herodes war das tatsächlich Betrug gewesen. Wie konnten die, ja? Ich habe ihnen sozusagen vertraut. Vielleicht hätte er sofort seinen Spion da irgendwie mitschicken können, jemand von seinen Untertanen, hat er wohl nicht gemacht. Und jetzt einfach dieses Bild. Und dann aber die Reaktion, und er wurde sehr zornig auch. Und wir können uns das vorstellen, wie dieser Herrscher ja in seinem Haus anfängt, ja, sehr zornig zu werden. Was haben die Untertanen alles sich anhören müssen? Und dann beschließt er, und hier heißt es bei uns in dem Vers, und er schickte aus. Er schickte aus, das heißt, es war eine Abteilung auch ergebener Soldaten, und diese abgebrühten Männer, die haben dann diesen Auftrag bekommen, auch die Kinder in Bethlehem und auch in der ganzen Gegend von 2 Jahren und auch darunter auch zu töten. Und die haben das tatsächlich auch ausgeführt. Und das ist wiederum so etwas, wie kann eigentlich ein Mensch so etwas fähig sein, wird man vielleicht fragen. Und auf der anderen Seite muss es uns, ich denke mal, aus der Geschichte bewusst sein, dass Menschen zu fast allem fähig sind. Ja? Das heißt, wenn gewisser Druck da ist, und so war es wohl, Herodes, der hat mit den Leuten nicht groß rumgemacht. Das heißt, wenn die Soldaten da nicht gehört hätten, dann hätte er die wahrscheinlich umgebracht. Und so ist es, glaube ich, kein neues Bild, was uns hier auch die Bibel so ganz, ganz offen auch beschreibt. Das heißt, da, wo autoritäre Herrscher da sind, die über die Leute wirklich herrschen mit Gewalt, so sind Leute dann, die Untertanen, zu fast allem auch fähig. Allerdings wissen wir von diesem Morden nicht viel. Aber es passt tatsächlich zu dem ganzen Charakter auch Herodes sehr gut. Vor allem berichten auch die Geschichtsschreiber, dass er vor allem auch gegen Ende seines Lebens auch viel Blut auch vergossen hat. Er hat viele Mitglieder seiner eigenen Familie umbringen lassen. Und so wie auch die vermeintlichen Gegner, ja, die ihm da irgendwie im Weg auch schienen, die hat er auch einfach aus dem Weg gebracht. Es wird berichtet, dass er insgesamt 10 Frauen hatte, und eine Frau hat er besonders leidenschaftlich auch geliebt. Ihr Name ist Mariamne, und auch diese Frau hat er umbringen lassen. Dann 2 Kinder, die aus ihrem Schoß geboren sind, Söhne Alexander und Aristobul, 3 Jahre bevor der Herodes gestorben ist. Also er ist mit 70 Jahren verstorben, das heißt, er war 67 Jahre und hat diese 2 Söhne noch umbringen lassen. Es wird berichtet, dass an seinem Hof eben durch die 10 Frauen, die natürlich dann auch Kinder hatten, viele Intrigen auch gab. Und somit war Herodes sehr, sehr sensibel. Wer könnte sozusagen auf seinen Thron irgendwelche Machtansprüche auch äußern? Und das Ganze hat gemündet, vor allem gegen Ende auch seines Lebens. Es wird berichtet, dass er nur 5 Tage vor seinem eigenen Tod hat er seinen ältesten Sohn auch hinrichten lassen. So, und da merken wir, wenn wir diesen Hintergrund auch haben, ein Mensch, der gegen die eigene Frau, gegen die eigenen Kinder vorgeht, für ihn sind sozusagen fremde Kinder in Bethlehem, glaube ich, nichts Besonderes. Ja? So, er geht hier wirklich wie man so sagt, strategisch vor. Und wir lesen dann weiter, er ließ alle Kinder in Bethlehem und in der ganzen Gegend auch töten. Wie gesagt, er ist mit 70 Jahren verstorben, gar nicht so lange, nachdem Josef und Maria ja nach Ägypten auch geflohen sind. Also er muss kurz vor 70 Jahren gewesen sein, wo er diesen Mord auch beauftragt hat. Und man fragt sich, wenn man so rational auch nachdenkt, ein Mann, der 70 Jahre ist und ein Kleinkind, was der Herr Jesus wohl damals so ein Jahr war, welche Gefahr hat wirklich Jesus für ihn dargestellt? Man würde doch sagen, mit ein Jahr mit Sicherheit keine Gefahr. Ja? Bis er Jesus groß geworden wäre, ja, und wirklich vielleicht Ansprüche gehabt hätte, was Herodes vermutet hat auf den natürlichen Thron, da wäre ja Herodes schon ein ganz, ganz alter Mann auch gewesen. Aber wisst ihr, all das hat ihn, den Herodes, nicht abgehalten, sondern wir merken auch hier, das ist eben der Stolz des Menschen, das Ego, die Machtansprüche eines Menschen. Da sind Menschen bereit, jegliche Grenzen auch zu überschreiten. Nun, was die Zeit auch anbetrifft, so können wir eigentlich davon ausgehen, es wird ja hier berichtet, dass die Kinder ab 2 Jahre und darunter auch getötet wurden. Und er tötete nicht nur in Bethlehem, sondern auch in der ganzen Gebiet. Ja? Und dann aber noch der Hinweis, warum eigentlich von 2 Jahren auch abwärts? Also offenbar hat er, und uns wird ja hier der Hinweis gegeben, dass er sich bei den Weisen erkundigt hatte, wann ist der Stern auch ihm erschienen, und er muss wohl etwas mehr als ein Jahr her gewesen sein. Und bei den Juden war es so, was jetzt auch die Zeitrechnung anbelangt, so haben die im Prinzip immer die angefangene Zeiteinheit dazu gezählt. Ja? Wenn der Jesus 1 Jahr oder der Stern, will ich so sagen, 1 Jahr oder etwas mehr als 1 Jahr her gesehen wurde, so hat hier im Prinzip Herodes gesagt, ab 2 Jahren nach unten sollen die Kinder auch getötet werden. Aber nun der Gedanke, wie viele Kinder mögen es wohl gewesen sein? Wir wissen es nicht, die Schrift spricht nichts hier, aber wir müssen auch hier realistisch sein. Bethlehem war ja doch ein kleineres Dorf gewesen. Also Historiker gehen davon aus, dass es so etwa gegen 2 Dutzend gewesen sind. Jemand anderes hat geschrieben, so 26 Kinder, also es sind keine Tausende von Kindern, ja. Aber wie gesagt, die Bibel, sie schweigt uns auch zu diesem Punkt. Aber wie dem auch sei, jeder Mensch hat eine unsterbliche Seele, ja, die wir mit keinem Geld der Welt irgendwie bezahlen können. Dann wollen wir weiter in den 17. Vers gehen. Da wurde erfüllt, was gesagt ist von dem Propheten Jeremia. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Klagen, Weinen und Heulen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr. Hier wird ja Bezug genommen auf den Propheten Jeremia. Und hier heißt es so, Jeremia 31, Vers 15, so spricht der Herr, man hört eine klägliche Stimme und bitteres Weinen auf der Höhe. Rahel weint über ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, denn es ist aus mit ihnen. Es ist sehr interessant, wenn wir in das ganze Kapitel auch reingehen würden, Kapitel 31, so ist in den anderen Versen, wird dort eigentlich der neue Bund verheißen. Das heißt, die Zeitrechnung des Herrn Jesus. Und so hat Gott damals schon den Propheten das aufs Herz gelegt, wirklich dieses dunkle Kapitel, was Herodes jetzt ausgeübt hat, auch hier schon niederzuschreiben. Es wird hier Rahel auch erwähnt. Warum eigentlich Rahel? Und da haben wir in dem 1. Mose 35, Vers 19 einen Hinweis. So starb Rahel und wurde am Weg nach Ephrata begraben, das jetzt Bethlehem auch heißt. Nun können wir uns hineindenken, was für ein Elend hat die Familien dann dort vor Ort auch getroffen. Es wird hier ganz klar gesagt, viel Klagen, Weinen und Heulen. Der Kummer war eben so groß, weil das Leben, es ist beendet worden, die Kinder sind nicht mehr da gewesen. Und als ich mich so vorbereitet habe, so hatte ich persönlich offene Fragen. Warum hat Gott diese Tat zugelassen? Das ist so etwas, was man öfters mit Menschen, wenn man so ins Gespräch kommt, die noch ferne von Gott sind, sie wollen immer wissen, wie kann es überhaupt sein, dass ein liebender Gott Kriege zulässt? Wie kann es sein, dass ein liebender Gott Naturkatastrophen zulässt? Wie kann das sein? Hätte es Gott nicht vermeiden können? Die Weisen hätten doch irgendwie direkt den Stern sehen können, ja, und nicht erst nach Jerusalem kommen sollen, ja, und dort Herodes und das ganze Volk in Jerusalem fragen, sondern der Stern hätte sie doch direkt nach Bethlehem auch führen können. Warum führt Gott diese Wege? Wir haben keine direkte Antwort, aber eins können wir schon entnehmen, dass der Herr Jesus, als er dann das Volk belehrt hat, er hat es einige Male gesagt, dass Verfolgungen den Jüngern sozusagen nicht fremd sein sollen. Und darum hat er sozusagen von Anfang an das Ganze miterlebt, ja, wie Menschen nach seinem Leben getrachtet haben. Und er ist jetzt hier nicht zu Tode gekommen, weil er hat die große Mission gehabt, den Menschen Heil und Errettung zu bringen. Aber diese Kinder in Bethlehem, wir können so sagen, das waren die ersten Märtyrer gewesen um Christi willen. Sie haben ihr Leben sozusagen gelassen. Und wenn wir auch hier keine Fragen auf das Warum haben, so wissen wir doch, dass unser Leben auch zu Ende gehen wird. Unser Leben wird zu Ende gehen, und wenn wir von dieser Erde gehen und wenn wir vielleicht auch nicht des gewaltsamen Todes gestorben sind, so ist es doch ein großer Verlust für die Hinterbliebenen. Natürlich können wir sagen, Mensch, aber es sind doch kleine Kinder, wie ist das da? Aber wisst ihr, wir sollten wirklich diese Ewigkeitsperspektive auch hier einnehmen. Und da gibt es einen wunderbaren Vers in 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Es ist schön, wenn wir wissen dürfen, wenn Menschen von dieser Erde gehen, wenn sie in Christo in dem Sinne sind, wenn sie waren und wenn sie dann sterben, dann ist wirklich neben der Trauer ist trotzdem eine gewisse Freudigkeit, Hoffnung da. Diese Seele, sie ist jetzt beim Herrn auch im Himmel. Und wisst ihr, diese kleinen Babys, die eben nicht unterscheiden konnten, zwischen Gut und Böse, sie sind auch in dem Himmel. Und das ist etwas, was auch den Familien, den Müttern vor allem, auch dort wirklich ein Trost auch sein sollte. Es ist wirklich eine traurige Geschichte, wo wir nicht diese eindeutigen Antworten auf das Warum haben. Aber eins wissen wir zum einen, dass Verfolgungen uns nicht befremden sollen. Es sind viele Nachfolger Jesu, mussten um ihres Glaubens willen ihr Leben auch lassen. Und darum muss es auch uns bewusst sein, wenn wir in die Nachfolge treten, wir wissen nicht, was die Zukunft noch alles bringen wird. Aber das ist eine Geschichte, die uns das Ganze auch deutlich vor Augen auch führt. Nun wollen wir das nächste Mal auch die Rückkehr nach Nazareth auch betrachten. Und hier haben wir eben zwei Schriftstellen, einmal aus Matthäus 2, Verse 19 bis 23. Und Lukas berichtet davon nur in einem Vers. Lies es bitte auch gerne durch und dann können wir das nächste Mal es auch gemeinsam betrachten. Gott segne uns. Amen.